Wieso wagt man sich auf hohe See? Warum packt einen Menschen die Lust, auf eigene Faust Ozeane zu überqueren, obwohl man weiß, dass man möglicherweise nicht zurückkommt? In Steuerfrau, dem Podcast, gehen wir der Frage nach, warum man sich in so ein Abenteuer stürzt. Willkommen zur 27. Folge von Steuerfrau, dem Podcast über das Segeln, die Abenteuer auf hoher See, die Lust am Reisen und die kleinen und großen Geschichten von den schönsten Plätzen dieser Welt. Mein Name ist Peter und ich bin im Hauptberuf Journalist. Keine Sorge, ihr müsst mir nicht die ganze Zeit zuhören. Ich habe nämlich eine echte Fachfrau dabei, weil ich verstehe vom Segeln nämlich gar nichts. Und heute bin ich ganz verwirrt, weil vor mir sitzen auf einmal zwei Leute. Uli, was ist denn da los?
Ja, also die Fachfrau natürlich, das bin ich, wer sonst.
Natürlich.
Aber aus irgendeinem Grund, ich bin ja nicht allein an Bord und da gibt es einen komischen Typen, der behauptet, er ist der Fachmann und hat jetzt sich kopfschüttelnd 26 Episoden angehört und gesagt, nein, also da ist einiges richtig zu stellen. Also die selbsternannte Fachfrau redet ziemlich viel Blödsinn. Da muss ein wahrer Experte her, nämlich der Captain himself. Und hier ist er.
Ja, wir haben die Ehre mit dem Captain himself. Also hier ist er, der Held der Toilette, habe ich letzte Woche schon gehört. Ja. Hallo Captain.
Ja, hallo Peter. Es ist für mich eine gewisse ungewöhnliche Situation, weil normalerweise muss ich Toiletten reparieren, während ihr da fröhlich vor euch hinplaudert. Heute habe ich die Aufgabe, ein paar Dinge zu erklären oder richtig zu stellen. Und,
ich gehe inzwischen Toiletten reparieren.
Also du hast dich ja schon mehrfach in diesem Podcast verewigt, muss man ja sagen. Ja, also man hört relativ häufig dein Bier gezischen.
Ja, mein Bier, aber ich muss mich still beschäftigen eben im Normalfall. Also ich versuche mir irgendwelche Arbeiten zu suchen, die keinen Krawall machen, und während ihr Geistreiches von euch gibt, muss ich in der Zwischenzeit irgendwelche Schleifarbeiten verrichten oder sonstiges, und ich bin diesmal richtig verwirrt. Weil ich sitze einfach da, habe ein Bier vor mir und kann mit euch plaudern. Das finde ich sehr, sehr angenehm.
Also falls du zwischendurch das Bedürfnis hast, was abzuschleifen, also ich halte dich nicht.
Nein, auf, ich habe also heute nicht das Bedürfnis ab, weil wir haben ja wir haben eine endlose Liste an Bord mit Arbeiten, die noch zu erledigen sind. Wir haben gestern, nachdem die Löcher von außen gerichtet worden sind und verschweißt worden sind, haben wir jetzt uns zur Aufgabe gemacht, die Bilge, also das, was unter den Bodenbrettern direkt am Wasser ist, quasi das Unterwasserschiff auf der Innenseite, das wird jetzt noch von innen konserviert. Also wir haben gestern begonnen zu schleifen und zu streichen, waren die Nacht über high, weil die Dämpfe von dem Lack genau in die vordere Vorschiffskoje aufgestiegen sind. Wir haben die Luke zwar geöffnet,
das klingt
aber
doch brauchbar.
Ja, wir haben Lack geschnüffelt sozusagen. Ja, also wie gesagt, ich bin froh, jetzt mal hier zu sein und auch was sagen zu dürfen.
Ne, wenn wir eh schon beim Thema Bilge sind, da gab es ja beim letzten Mal einen kleinen Vorfall, habe ich gehört.
Ja, der Vorfall war insofern, dass wir das Schiff am Kran hängend zu Wasser lassen haben, mit Besuch. Der Ewald war ja da, das ist, glaube ich, berichtet worden. Der Uli, ehemaliger Chef, war eine Woche bei uns. Und es war eigentlich geplant zu segeln, und dann haben wir leider Gottes, nachdem wir ein Loch entdeckt haben im Rumpf, noch zwei Tage mit ihm in der Werft verbracht, sind dann am Montag, war der Plan zu kranen, da war das erste Loch schon geschweißt, dann sind wir am Kran hängend wieder ins Wasser und siehe da, wir haben ein zweites Loch gefunden, weil wir waren nach dem letzten,
das muss so sein, ne?
Das war ja nach dem letzten Podcast schon, juhu, wir starten jetzt, aber leider sind wir wieder zurück an unseren angestammten Platz, haben unseren Pedro Navega informiert, und der ist tatsächlich am nächsten Tag in der Früh aufgetaucht, wieder mit einer großen Eisenplatte, und hat das zweite Loch verschweißt. Also,
Navega, best Firma ever.
Pedro Navega.
Beste Firma
die beste
ever. Kauft Aktienanteile, ja, und schickt Geschenkskörbe.
Unbedingt. Also die haben dann das Loch geflickt.
Aber jetzt seid ihr wieder am Wasser, oder ihr seid jetzt noch in der Werft?
Wir sind tatsächlich im Wasser. Wir haben dann wieder am Kran hängend getestet, ob jetzt alles dicht ist. Es war dann kein Wasser. Entschuldigung, es war dann kein Wasser in der Bilge.
Und dann haben wir, also die haben euch quasi so ein bisschen ins Wasser gesetzt, wie sie noch am Kran hängt und geschaut.
Genau, ja. Das macht man sowieso. Also wenn man krant, ist es nicht so, dass sie die ins Wasser plumpsen lassen und dann verschwinden, sondern die lassen einmal runter und man hat ja gewisse mehr oder weniger Löcher im Rumpf, die hingehören. Das sind diese Seeventile, da schaut man auch, ob die dicht sind, ob da nicht irgendwo Wasser reinkommt oder an der Welle hinten oder an sonstigen Auslässen, die eigentlich gehören, und dann schaut man, ob alles dicht ist. Und wir haben leider Gottes eben beim zweiten Mal Kranen entdeckt, dass tatsächlich Wasser durchdiffundiert durch eine Rotstelle. Ich habe das dann mit dem Schraubenzieher ein bisschen bearbeitet und habe tatsächlich ein ordentliches Loch entdeckt.
Er hat es aber erst mit dem Schraubenzieher bearbeitet, nachdem wir wieder im Trockenen waren.
Na, natürlich, ja, nachdem wir wieder draußen waren. Aber es ist Wasser.
Sinn, ja.
Es
ja.
ist Wasser eingedrungen und dann sind wir halt notgedrungen wieder in der Werft gestanden. Ja.
So, aber jetzt ist quasi alles erledigt. Also wir haben ja schon beim letzten Mal geglaubt, es wäre alles erledigt. Ne? Aber jetzt ist Boot im Wasser und alles
dicht. Ja, es ist alles dicht. Es ist komplett dicht und die Segelperformance ist ein Wahnsinn, weil wir sind nach Mogan gesegelt, dann eben mit dem Ewald, und haben gleich einmal die neuen Segel getestet und haben einen neuen Geschwindigkeitsrekord bei 3 Windstärken aufgestellt, nämlich 5 Knoten. Und das ist echt allerhand für unser schweres Schiff, weil so wenig Wind, 5 Knoten Fahrt haben wir noch nie gehabt. Also die Segel sind top.
Ist euer Schiff jetzt aerodynamischer geworden dadurch, oder wie?
Ja, man kann sich das so erklären, dass die Segel sicherlich die Originalteile noch waren, also ziemlich alt schon, und die sind so ein bisschen ausgelutscht. Also das heißt, die stehen immer richtig. Das heißt, man hat irgendwo einen Bauch, es flattert irgendwo und jedenfalls stehen sie nicht mehr richtig, und ein neues Segel hat natürlich die Stabilität, und das ist an sich, funktioniert das ja wie ein Flugzeugflügel, und wenn sie das Segel schön bauscht, und vor allem die Textilien sind auch neu, dadurch hat es eine wesentlich bessere Performance. Also das hat man tatsächlich bemerkt auf der Fahrt.
Und außerdem kommt ja noch dazu, dass wir keinen Bewuchs mehr am Rumpf haben, und der Bewuchs bremst ja auch. Also so gesehen sind wir richtig dynamisch.
Ja. Sind wie Annahmen, die uns bremsen. Ja. Hat schon eine Ministerin in ihrer Doktorarbeit geschrieben.
Naja, das ist tatsächlich auch am Propeller, überall ist der Bewuchs drauf. Das macht einiges aus auf der Ruderanlage, also überall. Und das bremst tatsächlich.
Ich hätte noch eine sehr laienhafte Frage. Wo kriegt man neue Segel her? Geht man da zur Segelschneiderin und sagt, du, ich hätte gern, oder bestellt man die bei Amazon oder im Baumarkt?
Nein, in unserem Fall war das so, dass ein englischer Rechtsanwalt am Steg neben uns liegt, der von einem englischen Segelmacher neue Segel bekommen hat, zu einem relativ günstigen Preis, und wir haben über diesen Rechtsanwalt dann den Segelmacher organisiert. Der war dann auch da vor Ort, hat unsere alten Segel vermessen und hat die in England hergestellt und sind dann mit
feinstes englisches Tuch
und hat das dann mit diesem Rechtsanwalt, wie der wieder zurückgekommen ist, hat uns der dann die Segel hierher gebracht. Ich meine, es gibt auch Segelmacher vor Ort, aber der Preis war relativ günstig für die Garnitur. Also Vorsegel, Großsegel sind jetzt neu, und das war eben bis auf die Transportkosten, die wir halt zusätzlich für das Übergewicht.
Ja, also wir haben es ihm nicht im Paket schicken lassen, sondern der hat es dann mitgenommen und hat dann praktisch nur am Flughafen Übergepäck zahlt, und das war natürlich wesentlich günstiger als das mit der Post schicken zu lassen.
Das sind schon zwei ordentliche.
Also er hat es quasi im Handgepäck,
im Aufgabegepäck,
genau. Hat er ein Segel mitgenommen.
Genau, der hat die mitgebracht.
Ach, das stelle ich mir einmal schön vor, wenn du da so beim Check-In-Schalter stehst und dann erklärst, was das jetzt
sind. Ja.
Das sind also riesige
Pakete. Das sind riesige Säcke, also die haben ein ordentliches Gewicht. Aber es hat funktioniert.
Nein, das sind keine Drogen. Nein, garantiert
sicher nicht. Das hat ganz gut funktioniert. Ja. Das war eine gute Idee, das so zu machen. Einen guten Preis.
Okay, also ihr habt jetzt einen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt. Der Rumpf ist dicht. Ja, was macht's denn jetzt überhaupt noch? Wird euch da jetzt nicht langweilig?
Naja, wie gesagt,
die Toilette funktioniert.
Wir haben noch die Bilge zu streichen. Das wird jetzt auch noch von innen her saniert. Das hat die Firma nicht gemacht. Das machen wir jetzt selbst.
Ja, aber in Wahrheit, was heißt, ob uns fad wird? Also ich erinnere an den Ursprungsgedanken dieses Blogs. Wir wollen eigentlich zu den schönsten Plätzen dieser Welt segeln, oder?
War das denn irgendwann einmal so vor einem Jahr? Das war ja ursprünglich mal so ein Reiseding, war das ja mal, gell?
Ja, nicht ein Reparaturding. Aber wir sind eher an einem der schönsten Plätze der Welt, weil Puerto de Mogán ist wirklich ein ausgesprochen schöner Ort, malerisch. Der Hafen ist wunderschön. Und er ist auch wettertechnisch gut gelegen, weil von den Bergen rundum ist man relativ windgeschützt. Also wir sind da im Süden, im Windschatten der Insel, und das ist ein ausgesprochen angenehmes Klima hier. Also wir waren die letzten Wochen, hat es einen Tag geregnet. Das war eben gestern mit dem Wind aus dem Osten, aber das war alles so warm und tropisch irgendwie. Also die Nächte sind jetzt wärmer geworden durch diesen Südostwind.
Es ist der Sahara-Wind, der da gerade weht.
Und also.
Du, Uli, du musst gar nicht ganz kurz, Uli, du musst gar nicht so nah zum Mikro, weil das überpegelt dann nämlich, wenn du so nah hinkommst. Okay. Also bitte ungefähr dieselbe Distanz wie der Captain. Dann
siehst du, also ich zeig dir, wie das funktioniert.
Da ist es wieder, diese Besserwisserei. Weißt du, ich habe es nicht leicht.
Also ich habe ja. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe ja vorher, wir haben ja kurz eine kurze Vorbesprechung gemacht, wie das jetzt funktioniert, so zu dritt und so. Und ich war kurz davor, dass ich nicht vorschlage, dass wir die zwei in separate Räume setzen. Es hat schon angefangen. Also
ja, es ist wirklich eine Herausforderung, weil an und für sich ist es ja so gedacht, dass in diesem, unserem Podcast, ich die Expertin bin. Und jetzt sitzt da einer neben mir, der behauptet die ganze Zeit, er weiß es besser. Also, Entschuldigung. Wie kommt er dazu? Das ist mein Podcast.
Das ist mein Podcast, hier darf ich die Unwahrheit verbreiten.
Ja, er hat ja behauptet, er wird jetzt einige Dinge richtigstellen. Ja, also,
ja, da wollte ich gerade fragen. Weiß, also das war ja angekündigt.
Ja, nur, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Achso, ja, ich verstehe es. Hast du eine Liste geschrieben vielleicht oder so?
Er schreibt seit einem Jahr mit.
Seit einem Jahr mit, so. Der hat mal, also, ja, ihr seht es jetzt nicht, aber der Captain hat ein Notizbuch von der Größe eines Telefonbuchs da vor sich.
Nein, im Großen und Ganzen ist das eigentlich alles korrekt, was da so von sich gegeben wird.
Nur im Detail dann nicht.
Die Details lässt man ja weg, das ist ja eh klar. Und um eben die schönsten Plätze dieser Welt noch zu bereisen, fehlen jetzt noch ein paar Kleinigkeiten, um wieder anzuknüpfen an die Frage von vorhin.
Er kann es nicht lassen.
Ich kann es nicht lassen.
Er muss ständig über Arbeiten reden. Können wir nicht einmal über Segeln reden?
Natürlich, aber wichtig für Segeln sind natürlich auch die Sicherheitseinrichtungen, und das ist mir auch ein großes Anliegen, dass wir da nicht unterwegs sind und irgendwie ein Risiko eingehen auch noch, weil es ist ja da, die Kanaren, das ist ja keine Badewanne hier, sondern das ist richtige Hochseesegelrevier, und da müssen natürlich die Sicherheitseinrichtungen auch in Ordnung sein. Wir haben jetzt noch für heute geplant, nach Las Palmas zu fahren. Wir haben eine selbst aufblasbare Rettungsinsel an Bord, die gewartet gehört. Die hat so wie so eine Überprüfungsplakette.
Und mit die ich nicht aufblasen darf, das haben wir die Uli schon verboten.
Ja, also man darf das auch nicht testen.
Ja, das ist ja so lustig. Ich wollte immer so ein Ding schon mit Wasser.
Ja,
schmeißen.
Ich eigentlich auch.
Also ich nicht.
Aber es ist auf jeden Fall besser, wenn man es nicht schmeißen muss. Und wenn man es dann schmeißt, soll es funktionieren. Und das ist eigentlich auch eines der wichtigeren Dinge, bevor wir da jetzt wieder losfahren, dass wir das noch in Ordnung bringen. Und
dann haben wir ja noch so eine lustige Rettungsweste, also wir haben beide Rettungswesten, und das funktioniert mit Patronen. Die bläst sich von selbst auf, wenn sie mit viel Wasser in Berührung kommt, also nicht bei Regen, aber bei Welle oder wenn man eben reinfällt. Und wir haben neue Patronen besorgen wollen, aber irgendwie haben wir schon die Rettungswesten bereitgelegt gehabt im Salon, um sie dann am nächsten Tag mitzunehmen, wie wir in der Früh aufstehen.
In der Nacht höre ich so ein komisches Geräusch, so explosionsartig. Und wie in der Früh dann...
Euch sind die Rettungswesten...
Ja, die ist aufgegangen, die hat sie aktiviert. Vielleicht war die Luftfeuchtigkeit so
wahrscheinlich
hoch.
Wahrscheinlich.
Nicht. Oder das Wasser in der Bilge, wer weiß.
Die Dämpfe.
Also ihr seid in der Nacht durch einen Knall geworden, weil eure Rettungswesten ausgelöst haben.
Ich habe irgendwie überhaupt nicht das Geräusch zuordnen können, weil ich kenne jedes Geräusch an Bord. Also jedes Knacksen und Knarzen ist mir ein Begriff. Ich weiß, wo das herkommt. Wenn etwas Unvorgesehenes kommt, dann bin ich gleich ganz hellhörig. Ja,
da geht er dann immer auf Geräuschsuche. Das ist ganz lustig, wenn wir unterwegs sind am Wasser und es entstehen Geräusche, die ich gar nicht wahrnehme. Also die existieren ja in meiner Welt gar nicht, aber in seiner. Und da geht er dann wirklich am Schiff herum und kriecht überall rein, um dieses Geräusch zu orten.
Ja, ganz schlimm ist die Maschine. Nicht? Also wenn die Maschine läuft... Und wenn man so in der Nacht liegt, bei längeren Überfahrten, wo man so dann unten versucht zu schlafen und dann hört man irgendwie die Maschine laufen und wenn dann irgendwelche Geräusche dazukommen, die nicht... Und
dann klopft es.
Wenn es irgendwo klopft oder pocht oder surrt,
ja.
Dann muss ich natürlich sofort nachschauen gehen, wo das herkommen könnte.
Ja, und nachdem sie die Mahananda immer wieder neue Geräusche einfallen lässt, sie ist da sehr kreativ, ist er immer schwer beschäftigt unterwegs.
Was macht so ein Schiff für Geräusche? Ich meine, ich kann mir ja vorstellen, dass man den Wind hört und dass man die Welle hört und dass es platscht und gluckert und was weiß ich was alles. Aber was macht ein Schiff an sich für Geräusche?
Naja, in der Nacht, wenn man eigentlich schlafen möchte und es ist viel Welle, dann schlägt die Welle gegen den Rumpf und durch die Schiffsbewegung, es ist ja nicht alles angeschraubt an Bord, also wir haben ja Vorräte mit und Material und alles Mögliche und das rutscht durch die Gegend und poltert noch zusätzlich und je nachdem, wie groß die Welle ist, kann es richtig gegen den Rumpf dröhnen zeitweise, also es ist laut in der Nacht.
Ja, das sind auch die Leinen und Fallen und Strecker und Umlenkrollen, die draußen an Bord sind, das ist teilweise beweglich und wenn sich zum Beispiel bei wechselnden Winden der Baum bewegt, dann knarzt es oder der schlägt einmal irgendwo dagegen, mehr oder weniger unkontrolliert oder das sind Geräusche, die man dann hört, da hört es knallen irgendwo und natürlich muss man dann schauen, was los ist, weil das meistens auch eine Aktion verlangt, dann, dass man irgendwie im Segel neu die Segelstellung überprüft oder die Leinen überprüft und also es gibt
ja, wobei der Captain übertreibt es mit seinen Aktionen. Der ist die ganze Nacht aktiv. Wenn er 3 Stunden Nachtwache hat, ist er 3 Stunden aktiv und tut irgendwas, was völlig sinnlos ist, weil die nächsten 3 Stunden, wenn ich Nachtwache habe, dann sitze ich ganz einfach in meiner Ecke im Cockpit, starr vor mich hin, tu nichts und hoffe ganz einfach, dass die 3 Stunden möglichst schnell...
Ja, sie bedauert sich dann. Oh, ich bin so arm, jetzt muss ich da draußen sitzen. Ja, einer hat halt die Arbeit, nicht? Und das bin dann ich. Also das ist die gerechte Teilung. Die Uli spricht darüber, ich mach. Nicht? Also jetzt.
Ich merke an Bord eine leichte dissonante Stimmung.
Das erscheint nur so.
Also, oder ist es normal?
Das ist durchaus normal. Also das.
Worüber würden wir sonst reden? Das wär ja langweilig. Ne? Also wir streiten halt gelegentlich oder wir diskutieren, um auch die Zeit zu überbrücken. Und irgendwie muss man ja so 5 Segeltage über die Biscaya hinter sich bringen.
Wenn ihr den ganzen Tag beieinander seid, also recht was Neues, könnt ihr euch nicht erzählen. Du, was ich gestern erlebt habe, ja, unspannend, weil man war eh dabei. Ne? Also muss man sich streiten. Okay, verstehe.
Ja, also das
bestechende Logik.
Ja. So in diese Richtung.
Und außerdem erlebt es ja jeder anders. Also wir waren zwar beide dabei, aber haben unterschiedliche Versionen der Geschichte.
Aber da könnt ihr immer wieder dieselbe Geschichte erzählen.
Schauen, was genau, wir können einander die Geschichte erzählen und der andere kennt es gar nicht.
Wirkt es auf euch manchmal ein bisschen wie Gefängnis? Oder
nein,
ist das so,
nein, überhaupt nicht.
So Zellengenossen?
Hast du gemerkt, wie schnell er reagiert hat? Wie aus der Pistole geschossen? Nein.
Also Gefängnis habe ich eigentlich überhaupt noch nicht empfunden. Das, ja, wenn das Wetter schlecht war und man ist unten eingesperrt und die Stimmung ist, ja, dann vielleicht, dass man sich denkt. Aber im Großen und Ganzen hat das eigentlich immer funktioniert. Nicht? Also das kann man so jetzt nicht.
Ja, also wir haben ja hin und wieder mal über der Uli, über die Mordfantasie in der Uli gesprochen. So ein, zwei Mal war das ja, ja auch Thema.
Ich ging mich kurz aus, damit der Captain ein bisschen freier sprechen kann.
Jetzt fehlen mir die Worte. Ich träume mich nicht, weil die Uli ist ja noch immer da. Nicht? Ja, es gab schon Situationen, wo die Uli und ich nicht ganz einer Meinung waren. Nicht? Also ich erinnere mich da an einen Sturm, 14 Tage Sturm an der marokkanischen Küste. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon erwähnt wurde irgendwann, aber jedenfalls...
Ja, da haben wir eine Folge drüber gemacht. Ja, ja.
Auch darüber, dass die Häfen gesperrt waren und die Uli aber los wollte und zum Hafenkapitän gestapft ist und gesagt hat, sie will jetzt fahren, weil sie ist jetzt 14 Tage da und das ist ja, das reicht ihr jetzt. Und ich bin mitgegangen und ich habe gesagt, Uli, schau raus, die Wellen brechen über die Hafenmauer, die Fischer sind im Hafen. Der Hafenkapitän hat uns ein Schreiben unter die Nasen gehalten, wo gestanden ist, dass aufgrund einer Sturmwarnung sämtliche Häfen Marokkos gesperrt sind. Aber die Uli hat dort aufgestapft und hat gesagt, ich will jetzt aber los, weil es taugt mir nicht mehr da. Ne? Und das hat man da.
Achso, und was sagt dann der Hafenmeister
da drauf? Der hat ja das Schreiben unter die Nasen gehalten und hat gesagt, schauen Sie, aber das war ja irgendwie wurscht. Ich bin alle Viertelstunde mit dem Fernglas an die Mole und habe geschaut, ob die Wellen kleiner wären und niemand ist raus, aber die Uli hat gesagt, so, ich will jetzt fahren, weil ich knurre einfach. Nicht? Und das hat mir einiges an Überredungskunst. Hat einiges an Überredungskunst gebraucht, die Uli davon abzuhalten, wirklich loszustarten. Also das sind dann halt so Momente gewesen, wo wir uns nicht ganz einig waren. Also das.
Also nicht ganz einig, in den Tod zu fahren auf Deutsch?
Ja, das wäre ja wurscht gewesen, Hauptsache weg. Nicht? Aber
das wäre wurscht gewesen.
Ich muss jetzt nur kurz einwerfen, der Captain neigt manchmal zu Übertreibungen.
Also ich weiß jetzt nicht, wo die Übertreibung im Detail steckt. Die Häfen waren gesperrt, die Wellen waren so hoch, die haben die Einfahrtstonne vom Hafen versetzt um mehrere hundert Meter. Wir sind im Hafen
ich wollte
hin und her geschaukelt, dass er gar nicht gegangen ist. Und also wer da jetzt übertreibt...
Also ich wollte jetzt weder eine Meuterei noch eine Ehekrise auslösen.
Nein, das muss man. Das ist keine blöde Frage. Das ist, du wolltest wissen, wo wir uns nicht einig waren und das war zum Beispiel so eine Situation. Also, wo
ich mir gedacht, aber ich habe mir eher gedacht, so einer wollte das Notfallboot ausprobieren und aufploppen lassen.
Das wäre ja noch harmlos gewesen in der Situation.
Das wäre noch
lustig gewesen, wenn man das dort auch noch macht. Also solche Dinge hat ab und zu mal zu einer Diskrepanz geführt, wo ich als Kapitän dann schon auf mein Recht gepocht habe und gesagt habe, jetzt machen wir das aber so, wie ich das sage. Also es gibt ja keine Demokratie an Bord. Nicht? Also
der Kapitän. Richtig, gibt es auch da noch so Leib- und Körperstrafen, so mit jetzt gehen wir eine Runde Kiel holen oder so?
Da war ich nahe dran.
Ich verstehe.
Das doch mal auszuprobieren.
Hast du eigentlich dann so einen Säbel, wo du über die Planke schicken kannst, notfalls?
Nein, das Einzige,
was ich. Diese
ich habe ein Nebelhorn, wenn es nicht kann, ich reinblasen.
Eine Kette hast du, oder? Ich habe letztens gefunden da unten.
Ein Leatherman hätte ich.
Diesen Säbel. Was ist denn das für ein Teil gewesen? Das habe ich letztens gefunden.
Eine Säge.
Aber so eine riesige Säge mit so einem. so einen geraden Blatt mit so einem runden Griff, ja, so was ganz Wildes.
Ja, das ist ein einfacher Säge, aber man kann natürlich auch hinhauen damit, ne? Also schlimmstenfalls.
Also zur Not drückst die Säge auch, wenn er dich über die Planke schickt.
Genau.
Nein, niemand wird über die Planke geschickt, wir müssen ja noch einen Podcast machen. So, was ist jetzt eigentlich der nächste Plan? Jetzt seid, das wollte ich ja vorher schon mal so kurz andeuten, jetzt seid ihr am Wasser und jetzt natürlich, es ist nur die Bilge zum Streichen und, es wird immer was zum Tun sein. Aber was ist jetzt so der große Plan? Wo geht es jetzt hin?
Also natürlich sind wir uns da auch nicht ganz einig.
Also ich sage einmal meinen Plan und dann sagt der Christoph seinen.
Ja,
also,
wir lassen dann einfach ab.
Genau, ist ja am besten die Hörerinnen.
Die Hörerinnen und Hörer.
Also mein Plan wäre jetzt einmal die westlichen Inseln zu besegeln. Also sprich El Hierro, La Palma und La Gomera.
Also das heißt Kanaren und dort einmal so ein bisschen rumschippern?
Genau. Okay. Jetzt kommt sein Plan.
Da stimme ich ganz voll und ganz zu.
Na also, hallo, ich glaube, wir sind uns nicht einig.
Ja, es ist jetzt um die größeren Pläne gegangen.
So.
Also wir wollen zwischen Weihnachten und Neujahr, wenn es geht, einmal losstarten. Das sollte
also
dann
sprich
wirklich
jetzt.
Nicht sofort, wollte ich damit sagen, sondern bis diese Kleinigkeiten noch erledigt sind. Aber so zwischen Weihnachten und Neujahr wollen wir eigentlich mal los. Bei günstigen Bedingungen, die sind nämlich jetzt gerade nicht so ganz günstig mit dem Sturm. Es gibt auf den Inseln gerade wettermäßig Sturmwarnungen, so im orangen Bereich, also mit Küstenabschnitte gesperrt und Wellen 4-5 Meter hoch. Also da ist die Reisezeit für so Schiffe wie in unserer Größe nicht besonders günstig. Aber wenn der Ostwind wieder aufhört und die normale Windströmungen auf der Nordostpassat wechseln, dann sind die Bedingungen im Prinzip immer ähnlich. Also es bläst zwischen den Inseln ordentlich durch, aber hat man guten Segelwind und dann werden wir schauen, dass wir eben die westlichen Inseln erreichen. Mit Teneriffa mal anfahren. Wir waren dort schon vor der Pandemie. Wir sind dort in einen Haufen gelandet und von dort ja dann zurück. Und wir wollen einmal den Süden der Insel. Da gibt es recht spektakuläre Ankerplätze und Häfen und dann noch La Gomera rüber. Ja, und eventuell kommt wieder Besuch, da sollte man dann wieder zurück sein, weil da wollte man gern nach Mogan wieder, weil das da doch einer der schönsten Häfen ist. Aber das ist einmal so der Plan für die nächsten Wochen.
Ja, und eventuell kommt ja mein Podcast-Kollege zu Besuch.
Ja, um einen Podcast direkt an Bord zu machen, das wäre natürlich unheimlich nett.
Das wäre sehr lustig, ja. Ich muss das noch mit der Chefetage
sehen. Das ist ja klar. Also es ist ja bei uns auch so.
Genau. Die Chefin bin ich.
Ja.
Der Captain ist er, aber die Chefin bin ich.
Genau. Das ist. Wir haben das wunderbar geregelt an Bord.
Genau. Aber es ist leider ist es so, im normalen Landleben bin ich die Chefin. Und es ist echt hart für mich zu akzeptieren, dass an Bord es keine Demokratie gibt und das letzte Wort der Captain hat. Und ich muss zugeben, das eine oder andere Mal bin ich auch schon schmollend verschwunden, weil es mir so schwer gefallen ist.
Wenn die Häfen gesperrt sind und sie nicht loskommen, dann verschwindet sie.
Und einmal wollte ich gegen einen Wind segeln, das hat er mir auch verboten.
Also wirklich, dieser Captain.
Ja.
Gegen den Windsegeln einfach verbinden, was fällt denn?
Ja, das ist ja dann irgendwo egal. Und
ja, das war am Ärmelkanal. Und da habe ich es ernsthaft vorgehabt.
So, wir müssen jetzt los.
Nein, da haben wir umgedreht.
Ja, ich habe umgedreht.
Ja,
sie ist verschwunden im Salon.
Noch so eine leinhafte Frage, was passiert, wenn man gegen den Wind segelt, fährt man dann rückwärts? Oder?
Ja, meistens ist es dann halt, sind die Bedingungen unangenehm. Ja,
du kannst schon aufgehalten,
direkt gegen den Wind kannst du nicht segeln. Also wenn du den Wind auf die Nase hast, musst du halt quasi aufkreuzen, nennt man das. Das heißt, du segelst mal hin und her, so in einen Winkel, wo du gerade noch vorwärts kommst. Aber wenn du viel Wind hast.
Das habe ich schon gelernt, bitte.
Ja,
also das haben wir schon. Ja,
aber es gibt halt auch Situationen, wo das ganz einfach, wenn die Welle und der Wind stark, wo das einfach...
Die Strömung war auch noch, weil du Strömung hast ja Strömungsverhältnisse ist, dann, im Ärmelkanal. Also,
dann
hast ich gibt, halt ich gibt, also hinterher gesehen, also ich habe jetzt 5 Jahre lang darüber nachgedacht und bin nach 5 Jahren zur Erkenntnis gekommen, okay, es war keine gescheite Idee von mir. Und also ich sage es jetzt einfach hier vor allen Hörerinnen und Hörern, das erste Mal in meinem Leben zu dieser Situation, der Captain hatte recht.
Unglaublich.
Das ist mir jetzt schwer gefallen.
Es ist ja nicht so, dass es jetzt gefährlich wäre, aber das ist einfach unangenehm. Ja? Also du hast, das, wenn es nicht sein muss und du musst nicht los, weil du irgendeinen Termin hast, dann wartest du halt, auf die, bis die Bedingungen besser sind, weil das... Das ist halt der Vorteil vom Fahrtensegeln, dass du nicht ein Boot gechartert hast für eine Woche und los musst und weißt nur eine Woche Zeit hast, sondern wenn halt in 3 Tagen das Wetter besser ist, fährst du halt in 3 Tagen erst. Ne? Man muss da nicht.
Ja, das ist ja der Witz, es ist ja dann wurscht.
Ich weiß, ne? Also, du hast ja, mir war es nicht wurscht. In
ja,
dem
natürlich, das
mir
muss jetzt
nicht
kommen.
Nicht.
Also, das
es ist nämlich so, wenn ich Pläne habe, dann werden diese Pläne umgesetzt, koste es, was es wolle. Und leider, Gott sei Dank, ist der Captain da flexibler.
Und dann stehst du rum und sagst, ich habe aber einen Termin im Kalender.
Genau, ich will jetzt aber. Und dann stampfe ich auf.
Ah, ich verstehe.
Ja, das okay. Problem ist ja, dass dann doch letztendlich ich immer die Verantwortung habe. Also wenn... Ich muss dann auch zurechtkommen und ich muss dann mit der Situation klarkommen. Ne? Das ist halt, ich habe das immer im Hinterkopf, dass wenn wir rausfahren und die Bedingungen sind nicht besonders gut oder ja, ich muss halt dran denken, es kann was zu Bruch gehen, es kann die Maschine ausfallen, wir haben ja das schon erlebt und natürlich ist man dann auch in gewisser Weise gehemmt und durch die Erfahrungen, die man da macht, wird man halt auch ein bisschen vorsichtiger. Man lernt dazu und man wird vorsichtiger und versucht halt Risiko zu minimieren. Ne? Das ist sowieso oberste Priorität, damit halt nichts
ja,
passiert.
Ich bin leider ein bisschen zu risikofreudig manches Mal.
Also ich merke schon, die Disziplin an Bord, da müssen wir noch ein bisschen... Ne?
Ich glaube, das ist sowieso eine der größten Herausforderungen, als Ehepaar auf einem Boot unterwegs zu sein, diese Borddisziplin, weil das ist ja, ich meine, es klingt irgendwo so lustig, dass es keine Demokratie an Bord gibt, aber letztendlich, natürlich bespricht man vieles gemeinsam als Ehepaar, es ist nicht so, dass der Christoph... sagt so, und wir planen heute diese Route und wir machen da und dort fest und das ist, sondern das wird schon gemeinsam besprochen. Aber wenn dann so...
Du kannst ja nicht im Sturm jetzt nur schnell
einen Arbeitskreis einrichten. Eben. Und wenn es dann hart auf hart geht und wenn schnelle Entscheidungen getroffen werden, dann gilt halt das Wort des Captain und das ist... ist, glaube ich, bei vielen Eheleuten so die größte Herausforderung, dass man dann akzeptieren muss, dass man jetzt einmal Kommandos entgegennehmen soll. Also das ist ja, ich meine,
wo kommen wir denn da hin?
Ja.
Ja. Und die am besten auch noch mit Jawohl wird sofort erledigt quittiert.
Ja, zähneknirschend.
Ja, also daran arbeite ich noch.
Ich auch.
Gut, wir sind jetzt wieder beim Thema Disziplin an Bord und eheliche Probleme, aber ihr habt mir immer noch nicht gerannt, wo jetzt der große Plan ist. Also einmal Inseln besiegeln, ja, aber...
Ja, und dann gehen halt die Meinungen ein bisschen auseinander. Nicht? Also wir, wenn es möglich ist, du kannst im Frühjahr Richtung Norden, das ist die beste Zeit, dass man Richtung Festland segelt, so am besten über Madeira, also von den Inseln her, ist der beste Weg über Madeira Richtung Gibraltar. Ich würde gerne auch mal ins Mittelmeer segeln.
Mhm.
Ist auch schön und es ist ja auch, wir haben ja jetzt bemerkt, das Schiff ist relativ alt und es ist auch von der Sicherheit und vom Service und von der Erreichbarkeit ist natürlich das Mittelmeer besser wie jetzt die Karibik, würde ich mal sagen, oder Afrika oder Richtung Gambia. Mhm. Das war ja auch schon unser Plan über die Kapverden Richtung Süden. Aber jedenfalls ist es abhängig davon, was unsere, auch unsere Zeit und finanziellen Möglichkeiten jetzt da möglich sind.
Die Uli. Okay, also Mittelmeer, was wäre der Plan von der Uli?
Also mein Plan wäre Richtung Süden, also eben Kapverden und dann, wie der Christoph schon gesagt hat, vielleicht so ein bisschen afrikanische Küste. Casamance soll ganz, ganz toll sein, also dieses Flussgebiet da, Gambia, das würde ich mir gerne anschauen.
So, ich habe nebenbei die Karte offen, weil ich habe natürlich instantan gewusst, wo Gambia ist. Also ich habe das natürlich sofort gewusst, dass das in Westafrika ist. Und ein Land ist es in Wahrheit aus einem Flusstal besteht, wenn ich mir das auf der Karte anschaue. Ja, schaut aber auch nett aus, aber ist wahrscheinlich von der Infrastruktur wahrscheinlich eher etwas schwierig. Ne? Also das wird am Mittelmeer sicher fortschrittlicher sein.
Aber natürlich, das Mittelmeer ist auch viel teurer.
Ja, aber was tust, wenn du in, weiß ich nicht, Bacau auf einmal drauf kommst? Oder gibt es da auch den Norweger?
Ich bin überzeugt davon.
Ja, den ruft man an.
Ich schreibe ihm Petra WhatsApp und der ist in ein paar Minuten ist er da.
Okay, also der hat diese Superkraft. Na ja, dann.
Kann nichts mehr passieren.
Ja, wir haben einen Segler kennengelernt, einen Franzosen, der am Weg da runter seinen Mast verloren hat, im Sturm irgendwie.
Oh, auch schön.
Und der hat dann, das war auch sehr nett, der Frachter hat ihn dann gerettet und den Mast aufs Schiff gelegt, die haben ihm da irgendwie, waren ihm da behilflich. Und dann ist er eben da in dieser Gegend ein halbes Jahr, glaube ich, unterwegs gewesen. Und man hat ihn dann mit einfachen Mitteln diesen Mast wieder aufgestellt.
Also aus Holz?
Aus Holz. Also das war, es gibt Infrastruktur, aber ja. Nicht so wie der Pedro jetzt, würde ich mal sagen.
Ja, ich klicke
das
mich
kann auch länger, kann auch länger dauern. Und die Frage ist, du kommst von dort dann gar nicht mehr Richtung Norden. Also wenn du mal da unten bist, bleibt da wirklich nur mehr die Brasilien oder die Karibik.
Wo ich nichts dagegen hätte.
Wo die Uli natürlich nichts dagegen hätte.
Aber Brasilien aber da ist dann schon auch ein neues Stück, ne? Also das ist dann schon
aber du kannst, aber Richtung Norden geht da quasi gar nichts mehr. Also du kannst durch den Passat, der dir da eben auf die Nase weht, kannst du nicht Richtung Norden mehr segeln.
Du das heißt, du müsstest Richtung, dann diese Runde eben fahren, Brasilien, Karibik und dann musst, wieder zurück, oder?
Du musst also die Route vom Kolumbus nehmen und...
Also diejenigen, die von Südafrika Richtung Europa segeln, die segeln zum Beispiel auch zuerst einmal Richtung Brasilien, also wirklich weit raus in den Atlantik und dann erst dann eigentlich erst Richtung Westen, weil Richtung Osten, weil du kannst von Afrika direktissima Richtung Norden nicht segeln. Das geht nicht.
Also du kommst da quasi nicht drauf.
Also das heißt, du bist dann auch mehrere Monate dann, wenn du jetzt diese Entscheidung triffst, wir segeln Richtung Gambia, bist du halt dann auch mehrere Monate unterwegs. Weil
da bist du auf jeden Fall längere Zeit unterwegs. Genau. Ja, da gibt es dann halt keinen Podcast.
Na, oh ja, schwierig. Warum? Gab es in Gambia, gibt es kein WLAN?
Oh ja, doch, das werden schon haben. Also wie gesagt, da sind
notfalls, Peter, kommst du uns halt dann besuchen, damit wir das direkt
genau, dann komme ich nach Gambia. Ich wollte nur gerade sagen, Afrika ist ja mobilfunktechnisch besser erschlossen als manche Teile Deutschlands. Kurzer Klugschiss. Also Afrika ist da wirklich sehr gut mittlerweile erschlossen. Ja. Also das sollte jetzt weniger das Problem sein. Was ich eher problematisch finde, wenn ich mir da so die Bilder anschaue, da so vom Ocean Hotel und Spa, da gibt es ganz viele Krokodile. Dieses ganze Land besteht aus Krokodilen, also es wird mehrheitlich von Krokodilen bevölkert.
Ja.
Und okay, das habe ich gar nicht gewusst, aber gut, dass du uns das jetzt sagst. Das heißt, wir sollten nicht leichtfertig ins Wasser springen.
Nein, das würde ich eher unterlassen.
Okay. Na gut, siehst du mir ja vor, doch.
Ja. Peter, du hast da echt einige Informationen auf Lager, die ich noch nicht hatte.
Na, jetzt weiß ich nämlich auch, dass ich euch in Gambia sicher nicht besuchen komme, wenn es da Krokodile gibt.
Ja, aber ich glaube nicht, dass die an Bord klettern. Ich glaube, das sind wir relativ sicher.
Ich weiß nicht. Wenn du die Stadtfotos anklickst und auf jedem zweiten ist irgendwo ein Krokodil drauf, das sich da über die Straße bewegt, ich weiß es nicht. Also,
Okay, Krokodile sind echt so furchterregende
doch
Tiere.
Doch nicht nach Gambia, Mittelmeer. Ja, wir wissen es noch nicht.
Nein, ich wollte dich jetzt Gambia nicht schlecht reden mit meinen Krokodilen. Ja.
Also, nein.
Aber nur weil du eine Krokodilphobie hast. Also,
ja. Ja, alles, was so echsenmäßig kriecht, ist ganz schlimm. Also, nee, geht gar nicht.
Ja. Na, dann kommst du einfach daher. Ja. Das ist, da gibt es keine Krokodile.
Ja, da kann man auch mal mit Euro zahlen, das finde ich super.
Ja, das geht auch. Das Bier ist billig.
Das Bier ist billig. Das ist das Wichtigste. Ja. Das ist das Wichtigste.
Deswegen habe ich das jetzt eingeworfen. Das zahlt sich aus.
Die Dose 33 Cent, unschlagbar.
Oh, das ist ja fast wie Zwettlerbier beim Pennermarkt.
Ja, Peter. Jederzeit willkommen.
Super.
Besprich das mit der Chefin und lass es uns dann wissen.
Wir haben ja noch einen Programmpunkt, um den sollten wir uns langsam kümmern, weil sonst nähern wir uns dann bald schon der 1,5-Stunden-Marke, wenn wir so weiter tun.
Wirklich?
Ja, ich wusste es, ich habe es prophezeit.
Der
Käpt'n neigt zu blumigen Ausführungen.
Das ist für einen Podcast gar nicht schlecht, übrigens.
Aber man kann es auch übertreiben.
Das lebt von Sprache, weißt du? Also
ja, aber wenn es dann irgendwann so zu ausschweifend wird und immer wieder so abgleitet und am Thema vorbeigleitet und irgendwie in andere Themenkreise ausufert, dann
wird es. Willkommen bei Steuerfrau.
Was zu viel ist zu viel.
Aber ist ja auch
Dem Beschwerde-Podcast.
Also, ich habe mir überlegt, wir wollen ja heute unserem Weihnachtspodcast, den Namen für unser Ding gekühren, und die Hörerinnen und Hörer haben ja ganz, ganz viele Vorschläge geschickt. Und wir haben uns ja jetzt dazu entschieden, mittels Jury notariell beglaubigt den Namen auszuwählen, oder? War das nicht so?
Ja. Also die Jury-Sitzung, die außerordentliche des Aktionskomitees Dingi, war sehr erfolgreich, würde ich sagen.
Ja. Ich glaube, es waren sogar mehrere Sitzungen vonnöten, oder? Also es war ein sehr aufwendiger Prozess.
Ja, es war mehr so ein Gesetzgebungsmarathon fast schon.
Ja, und
welche Kandidaten standen denn zur Wahl?
Ja, genau. Also in die engere Wahl kamen Wasserratte, Dings, Last Chance, Miteinander, Durcheinander, Möwenschiss, Chaos, Inferno, Orca, Black Money, Vorstandssitzung, Titanic 2, Chuck Norris, Unsinkbar, Oromokto, Spare Rib, Aufgrund, Mahananda Minimi, Tagada und Molebon.
Ja, also das mit dem Schwarzgeld fand ich ja immer das noch, vielleicht bei internationalen Zoll- und Hafenbehörden, vielleicht ist lustig, aber vielleicht kommt es noch nicht so gut an.
Ja, es könnte ja dann mal sein, dass man vielleicht auf einen humorlosen Beamten stoßt, oder? Sowas soll es geben.
Das ist sogar sehr wahrscheinlich.
Ja,
also humorlose Beamte, wir sind in Österreich.
Nicht nur.
Ja, aber wir nicht nur eben.
Nicht nur, ja. Also wie sind die Beamten eigentlich in Gambia so drauf?
Ja, eben. Hoffentlich sehr humorvoll. Also wir könnten es ja mal ausprobieren mit dem Black Money und dann holst du uns dann wieder raus aus dem Gefängnis.
Ich verhandle mit den gambischen Behörden, ich weiß aus zuverlässiger Quelle, die zwei haben kein Schwarzgeld.
Die haben gar kein Geld.
Das kann ich bestätigen. Ich lege Ihnen die Geschäftsaufzeichnungen dieses Podcasts vor, da kriegt man dann sogar nur ein Taxigeld nach Hause.
Ja, genau, Mitleidsgeld.
Ja. Ja,
gut, aber der Gewinner ist
Trommelwirbel,
Durcheinander.
Durcheinander.
Durcheinander. Ja. Wir haben uns nämlich überlegt, dass dieses Wortspiel einfach total nett ist und irgendwie so lieb und außerdem durcheinander das tägliche Bordleben widerspiegelt.
Ich wollte jetzt nicht sagen, das passt zu euch, aber ja, kann man schon rechtfertigen, ja. Oder?
Das heißt, ja, der Captain kann auch allen Interessenten, die wissen wollen, wie man in kürzester Zeit sein Eigentum zerstört, einen Schnellkursus erteilen, weil das funktioniert bei uns tadellos. In der Früh schaut noch alles tipptopp aus und wenn er dann sagt, so, ich beginne jetzt mit der Bilge, dann dauert es ungefähr 5 Minuten und wir haben das schönste Durcheinander hier an Bord.
Das kann er gut. Um etwas wieder aufzubauen, muss man manchmal ja Dinge zerstören. Es ist halt so. Ne?
Also da hast du schon recht. Ja, das stimmt schon.
Ja, manchmal, aber nicht ständig.
Und das heißt, wir sehen irgendwann jetzt demnächst einmal, wenn das Wetter wieder passt und wenn eine ruhige Minute ist, den Captain diesen Namen aufs Dingi pinseln.
Genau.
Wie tust du denn da? Weißt du das schon? Also wie mein
ja, Freihand.
Freihand drauf, okay, mal. Ich bin
gespannt. Ja. Ja, das haben wir dann. Leicht mit einer Schablone, das muss ich mir noch überlegen.
Also, er ist ein Künstler.
Ja, ich schaffe das schon.
Super. Also, Durcheinander heißt das Dingi. Wunderbar.
Jawohl.
Wissen wir noch, wer der Urheber dieses wunderschönen Namens ist?
Muss ich jetzt nachschauen? Habe ich jetzt nicht parat? Kann ich aber auf jeden Fall nachvollziehen. Und wenn wir dann beim nächsten Mal, beziehungsweise wenn wir dann die Aktion gestartet haben, wenn der Name draufsteht, dann werden wir, ich glaube, es ist eine Dame, dann werden wir sie verständigen.
Gibt es noch eine persönliche Widmung?
Und genau, werden wir uns noch was überlegen.
Super. Ja gut. Naja, dann hätten wir es eigentlich, oder?
Ich glaube, also außer der Captain möchte nur ein paar ausschweifende lange Sätze einlegen.
Eine letzte Frage habe ich jetzt noch an den Captain. So, was war der größte Unfug, den die Uli behauptet hat? So jetzt rein fachlich. Oder hat sie die Größe des Fisches, die sie gefangen hat, immer maßgeblich übertrieben?
Das mit Flugscape-Kompass, wenn ich Blödsinn erzähle.
Ja, einmal war da die Sache mit dem Kompass, ich kann mich das nicht mehr ganz genau erinnern, das war ein bisschen ein Durcheinander. Das war technisch gesehen nicht ganz korrekt.
Also es war Blödsinn.
Okay, also die eine Folge, wo wir über den Kompass reden, liebe Leute, es tut uns leid.
Da habe ich den Magnet und den Flugscape-Kompass verwechselt.
Genau. So war das.
Sind was?
Weil es gibt ja einen Kompass an Bord und einen herkömmlichen und einen elektronischen.
Ah ja, okay.
Und der elektronische ist der, der eigentlich den Autopiloten dann steuert und das ist dieser Flugscape, der zu 100% richtig läuft. Den anderen Kompass muss man an Bord kompensieren, weil es ja Stahlschiff ist und da wird diese Kompassnadel ein bisschen abgelenkt. Das kann man machen, beziehungsweise man kann auch diese Ablenkung von der tatsächlichen Kompassrose auch einfach aufschreiben. Also wenn ich weiß, dass der Kompass abgelenkt wird durch Stahl an Bord, dann kann ich diese gerade ausbessern.
Also da muss man manuell nachhelfen.
Man kann dann manuell das ja
kompensieren. Und ich hab nämlich gesagt, jetzt fällt es mir wieder ein, es war in irgendeiner meiner ersten Folgen, wo ich ein bisschen nervös war und deswegen vielleicht manchmal ein bisschen Blödsinn geredet habe. Und da habe ich gesagt, er hat den Flugscape-Kompass kompensiert, was natürlich ein völliger Blödsinn ist.
Weil der von Haus aus genau geht.
Das war's.
Na gut, also wenn das Schlimmste ist, naja, ich glaube, dann können wir dem Ganzen ein gutes Zeugnis ausstellen, oder?
ja, es hat da niemand reagiert oder so.
Nein, das ist, also meine fachlichen Kompetenzen wurden offenbar nie angezweifelt. Also für Blödsinn kann ich gar nicht reden, dass alle nicken und sagen, die hat's drauf.
Niemals würde ich es wagen, deine Kompetenzen anzuzweifeln. Und mit diesem wunderschönen Schlusswort. Präsentieren wir euch eine unglaubliche Geschichte aus der Welt der Seefahrt und ihr dürft bis zur nächsten Folge erraten, ob sie sich wirklich so zugetragen hat oder ob wir Seefrausgarn gesponnen haben. Aber zuerst müssen wir die Geschichte aus Folge 23 auflösen. Das war diese unglaubliche Geschichte vom 2. April 1945, als ein deutsches U-Boot vom norwegischen Hafen Horten aus Richtung Großbritannien auf Feindfahrt gegangen ist und am 14. April ereignete sich dann jedoch vor der schottischen Küste das Malheur mit der Toilette, ausgelöst vom Kapitänleutnant höchstpersönlich, also der Schlitt hieß der gute Mann, der betätigte, nachdem er sein Geschäft erledigt hatte, selbst die Spülung. Ja, das machen wir natürlich alle täglich. In dem Fall war es aber ein Desaster, weil diese Spülung war so kompliziert, dass nur ein speziell dafür ausgebildeter Techniker die bedienen durfte. Ja, das führte dann zur Katastrophe, da der Mechanismus eben nicht fachmännisch bedient wurde, schossen Kot und Urin ins Boot statt nach draußen ins Wasser. Und noch schlimmer, durch die offenen Ventile gelangte auch viel Meereswasser mit hohem Druck ins Innere. Das wiederum hat eine chemische Reaktion bei den Schiffsbatterien ausgelöst und es ist Chlorgas entstanden. Ja, und dann musste das U-Boot auftauchen und Richtung Schottland aufgegeben werden. Jetzt ist halt die Frage, stimmt die Geschichte? Die Uli glaubt es mir ja bis heute nicht.
Oder? Das stimmt, ja, die ist so absurd, die Geschichte. Also das fällt für mich unter gute Erfindung eines ansonsten sehr kompetenten Journalisten, aber in dem Fall, na, das hast du ausgedacht.
Nein, in dem Fall stimmt die Geschichte sogar, die ist wahr.
Ja. Nein.
Bordtoiletten sind wirklich kompliziert. Ich kann da mitreden.
Ja, schau, da kennt sich einer schon aus, da weiß einer, ja, oje, ja, das kann passieren. Auf einmal in einem U-Boot, dann auch noch mit dem Druck und dem Ganzen, ne, Wahnsinn.
Ja.
Die Geschichte stimmt tatsächlich. Das U-Boot ging verloren, weil der Herr Kapitän eigenmächtig die Spülung betätigt hat. Ja, so ein Schaß halt.
Aber der Christoph hat mir wirklich sofort, nachdem er es gehört hat, gesagt, die Geschichte stimmt sicher.
Ja, schau, der kann es nachvollziehen.
Da ist wirklich ein Fachmann, da ist ein Fachmann an Bord.
So, und jetzt erzählt euch die Uli noch eine weitere unglaubliche Geschichte aus der Welt der Seefahrt.
Ja, und zwar die dramatische Rettung der Endurance-Besatzung von Ernest Shackleton, die eine der bemerkenswertesten Überlebensgeschichten der Seefahrtsgeschichte sein soll. Im Jahr 1914 brach Shackletons Expeditionsteam zur Antarktis auf, um den Kontinent zu durchqueren. Ihr Schiff, die Endurance, wurde jedoch im Dezember 1914 vom Eis eingeschlossen und nach Monaten des Festhängens zerquetscht. Die 28 Besatzungsmitglieder retteten sich auf das Eis und überlebten zunächst auf Eisschollen. Nach einer gefährlichen Reise in Rettungsbooten erreichten sie die unbewohnte Elephant Island. Shackleton entschied sich für eine waghalsige Rettungsaktion. Mit nur 5 Männern segelte er 1300 Kilometer durch den stürmischen Südatlantik in einem kleinen offenen Boot der James Caird. Nach 16 Tagen erreichten sie Südgeorgien und durchquerten die unwirtliche Insel zu Fuß, um Hilfe zu holen. Überraschenderweise überlebten alle 28 Expeditionsteilnehmer, ein Meilenstein in der Seefahrergeschichte, der Shackletons Führungsqualitäten und Entschlossenheit symbolisiert.
Das klingt nach einem grandiosen Abenteuer. Da gibt es übrigens eine lustige Serie über Seefahrtsexpeditionen.
Echt?
Ja, Terror heißt die. Die ist großartig.
Terror?
Terror. Das Schiff von
genau, die HMS Terror.
Genau.
Kann man sich anschauen, ist richtig, richtig super spannend. Zweite Staffel nicht mehr so geil, aber erste Staffel, super.
Mhm. Ah, okay.
Große,
guter Tipp.
Große Serienempfehlung an dieser Stelle für alle. Beteiligten. Ja, aber ob die Geschichte mit dem Shackleton so stimmt, ja, das erfahren wir dann erst in der nächsten Episode. Ja, das ist eigentlich jetzt die Weihnachtsepisode, die 27. Jetzt haben wir schon ein Jahr Steuerfrau.
Ja, unglaublich. Das hätten wir uns nicht gedacht, dass wir so viel zu reden haben, oder? Über dieses Thema.
Ja, und vor allem, dass wir 4 Episoden über die Bordtoilette machen, ist auch schon mal nicht schlecht.
Und trotzdem immer noch an Hörerinnen und Hörern dazugewinnen.
Ich hätte dann noch eine genaue Anleitung dazu.
Genau, also in der nächsten Folge ist, wie nehme ich die Ventile der Toilette auseinander?
Genau.
Das Captain Special.
Für alle Interessierten.
Das machen wir dann aber auf YouTube. Also einfach so ein ASMR-Video, wo du einfach umeinander schraubst. So ganz, ganz langsam, genau. Und leise. Und nur die Geräusche vom klackernden Werkzeug. So, jetzt wird schön.
Ja, und die Fluchgeräusche nicht zu vergessen.
Genau. Und hin und wieder mal so, damit die Leute wieder aufwachen und sagen, so ein Scheiß. Super. Da freue ich mich schon sehr drauf. Gut, und bis es dieses Video gibt, müsst ihr aber mit dem Podcast Vorlieb nehmen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr uns auf steadyhq.com/steuerfrau einen Euro in den Hut werfen. Da könnt ihr nämlich an Bord anheuern und ihr kriegt dann den Titel des Matrosen oder der Matrosin. Danke an die Bettina, die Omea, den Ralf, den Matthias und die Doris, die diesen Podcast unterstützen. Woher kommt das eigentlich mit den Artikeln von den Namen? Das hat doch auch irgendeinen Grund.
Ich glaube, das haben wir eingeführt, wie Omer dazu gestoßen ist. Und um klarzustellen, dass es sich hier nicht um einen arabischen Ölscheich handelt, der uns damit Millionen unterstützt, sondern um eine Dame, haben wir uns für die Omer entschieden.
Okay, also ganz vielen lieben Dank an die Omer. Also ihr kriegt jetzt alle auch einen Artikel von den Namen, also das ist jetzt einfach so.
Genau, ist der Omer geschuldet.
Der Omea ist das geschuldet. Wenn ihr auf Steady den kostenlosen Newsletter abonniert, bekommt ihr nicht nur den Status als Leichtmatrose, sondern ihr kriegt auch noch kostenlos Bonusmaterial. Also in diesem Fall sind das Bilder aber ja von wovon eigentlich?
Na, vom Captain, wie er so tut, als würde er arbeiten.
Okay. So, ja, gut, dass wir jetzt schon abmoderieren. Den Mord, den seht ihr dann, lest ihr dann eben morgen in der Zeitung. Das passt dann schon.
Mörderisches Österreich.
Besonders freuen wir uns natürlich über Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Da könnt ihr uns dann auch gleich dazu schreiben, ob wir den Captain jetzt öfter mal dazu holen sollen. Ich finde das ja ganz unterhaltsam. Das ist so ein bisschen wie heißen die beiden, die immer streiten bei den Simpsons? Ihr wisst, was ich meine. Egal. Ja. Wenn ihr uns Feedback geben wollt oder wenn ihr uns von euren Abenteuern auf ORC berichten wollt, dann schickt uns doch eine Nachricht auf Steady, Threads oder Instagram unter @steuerfraupodcast oder per Mail an steuerfraupodcast@gmail.com. Uli, Christoph, noch irgendwelche berühmten letzten Worte?
Ja, also ich muss wieder mal auf meinen Blog verweisen, www.seeling-mahananda.com, und alles, was dort drin geschrieben ist, entspricht der Wahrheit, und um das zu untermauern, gibt es auch ganz viele Fotos, die nicht KI gesteuert sind, und da sieht man, wie viel oder wenig oder nicht oder doch der Captain arbeitet.
Okay, ich merke ein wiederkehrendes Thema. Zur Ablenkung möchte ich euch meinen Podcast Mörderisches Österreich ans Herz legen. Wie der Name schon sagt, geht es da nicht um Reisen oder Segeln, sondern da geht es richtig blutig zu. Das ist nämlich ein True Crime Podcast. In der aktuellen Folge geht es um eine gewisse Julie Malvine Gabriele von Telekesch, die einen Giftmord verübt hat, der sogar bis ins Kaiserhaus Erschütterungen nach sich zog. Vor allem auch, weil der Mord nicht allzu clever ausgeführt war. Ist ganz lustig, habe ich gehört. Kann man mal reinhören. Ja, die nächste Folge von Steuerfrau, der Podcast, erscheint überall, wo ihr die geilsten Podcasts findet, aber vor allem auf steuerfrau.simplecast.com. Da findet ihr dann alle Episoden zum Durchhören, alle 27 am besten in einem Rutscher durchbingen. Ja, und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Kompensiert nicht euren Kompass. Bussi und Baba.
Und wir schicken ein Ahoi an alle Freizeitkapitäne und möchte gern Kommandeure.
Captain?
Ein Ahoi auch von meiner Seite.